einigen Folgen jetzt mit dem Subkulturschwerpunkt freue ich mich jetzt über einen besonderen Gast, und zwar Lars-Henrik Gass. Du bist Filmhistoriker, du bist Autor, du bist Filmkurator und du warst lange der Leiter der internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. Hattest in den letzten Jahren am eigenen Leib auch erfahren, was für ein Shift es in der Kulturlandschaft gibt seit einigen Jahren, wobei das jetzt nicht unbedingt was Neues ist, aber es gibt nochmal eine eskalative Zuspitzung. Darüber möchte ich mich mit dir heute unterhalten. Es geht heute aber nicht um Punkrock und Hamburg und so weiter, sondern es geht heute ja um Cineastik und Antisemitismus im weitesten Sinne, aber natürlich auch um dich eingangs. Genau, ich glaube, die Vorstellung war soweit, glaube ich, ganz adäquat, aber ergänze gerne. Du warst jahrzehntelange Leiter der Oberhauser Kurzfilmtage. Daher kenne ich dich auch, oder zumindest dein Name ist mir geläufig, weil ich habe auch viele Jahre in einem kleinen Kino gearbeitet in Lübeck, und da haben wir immer vor jedem Hauptfilm, es liefen immer zwei Filme, 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, und da haben wir immer lief immer ein Kurzfilm davor. Und es gab auch so Tage, der 21. Dezember, The Longest Day, der kürzeste Tag, da liefen dann den ganzen Tag ausschließlich Kurzfilme. Und daher kenne ich das Oberhausener Kurzfilmfestival, und da ist mir dein Name auch mal begegnet. Ansonsten kenne ich dich als Autoren der Zeitschrift Casablanca. Da hast du einen sehr interessanten Artikel geschrieben mit dem Titel Konformitätsdruck im Kulturbetrieb, Anmerkungen zur Logik antisemitischer Kampagnen, weil du eben direkt davon betroffen warst. Und da darum soll es heute auch gehen. Aber wie gesagt, eingangs ergänze gerne noch zu weiteren Stationen in deinem Leben, weil mich natürlich auch interessieren würde, wie wird man denn der Leiter der Kurzfilmtage und überhaupt, wie kommt man eigentlich zu so einer Filmleidenschaft?
Ja, ich habe Oberhausen so lange geleitet wie Sir Alex Ferguson Manchester United, und ich hatte mir vorgenommen, das nicht zu übertreffen, und bin nach 27 Jahren gegangen, um in Stuttgart eine Aufgabe zu übernehmen für ein Projekt, für das ich viele Jahre lang gekämpft habe, nämlich im Grunde für den Bereich Film, den Bereich Medien, einen Ort zu schaffen, wie wir es für kulturelle Praxis in diesem Land, ob darstellende Künste, sogenannte ernste Musik, bildende Kunst, als selbstverständlich ansehen und ja auch allerorts praktizieren. Und das hat mich sehr interessiert, und deswegen bin ich mittlerweile in Stuttgart. Aber der Ausgangspunkt, nach dem du fragst, ist ja im Grunde ein biografischer, von dem ich nicht weiß, ob das nun wirklich von allgemeinem Interesse ist.
Mich interessiert's. Das ist ja mein Podcast. Also mich interessiert's, weil ich, wie gesagt, selber
also, ein großer Ja, Fußball es bin. Ist so, es gibt da natürlich sozialisierende Momente in meinem Leben, und dazu gehört auch der Umstand, dass mein Vater, der sehr filminteressiert war und in Kaiserslautern, der Stadt, in der ich geboren bin, einen Filmclub unterhalten hat, damals in den 50er Jahren mit anderen zusammen, mich sehr, sehr geprägt hat. Also beispielsweise durch Erzählungen über Filme, also insbesondere zum Beispiel Italo-Western, ja, oder auch andere Filme, die ihn sehr beeinflusst haben, so dass ich die Filme schon kannte, ohne sie jeweils gesehen zu haben. Und das ist natürlich sehr prägend für ein Kind. Und ich habe dann in der Tat im doch recht zarten Alter von 15 mich einer Gruppe von anderen angeschlossen in Kaiserslautern, um tatsächlich auch einen Filmclub zu machen. Wir haben dort einfach alles gezeigt, was wir jemals haben sehen wollen. Und das habe ich über einige Jahre, sozusagen in meiner Abiturszeit dann auch in Kaiserslautern gemacht, sodass ich dann dort im Grunde Filme gesehen habe, die andere vielleicht eher in Berlin auf dem Festival gesehen haben oder dergleichen mehr. Ja. Also das war so ein bisschen der Vorlauf, und ich wollte dann in der Folge tatsächlich gerne Filmkritiker werden. Zu dieser Zeit gab es noch keine Film- und Medienwissenschaften in Deutschland oder nur an ganz wenigen Orten. Ja, ich erinnere mich an Köln beispielsweise. Das habe ich mir angeschaut und musste dann behelfsweise mich mit Theaterwissenschaft abfinden in Berlin an der Freien Universität, wo lauter Professoren waren, die Medien und Film Teufelswerk fanden. Und die paar Leute, die sich dort für Film interessiert haben oder das sogar gelehrt haben, waren wirklich im Status eines Underdogs. Und man befürchtete gewissermaßen den Übergriff und den durchgreifenden Umgriff der Medien auch auf die hohe Kunst des Theaters. Gut, ich habe das einigermaßen überstanden dort und wollte dann eine akademische Laufbahn im Bereich für Medien einschlagen. Und es ist anders gekommen, weil ich dann eine erste Anstellung angenommen habe in Mülheim an der Ruhr. So bin ich ins Ruhrgebiet gekommen aus Berlin, die auf den vielversprechenden Namen Europäisches Dokumentarfilminstitut hörte. Faktisch bestand diese Institution nur aus mir, einem Telefon und einem Computer. Und dort habe ich alles Mögliche gemacht, was mir einfiel. Und dann war nach anderthalb Jahren schon Ende der Fahnenstange, weil das Ministerium die Förderung eingestellt hat, aber bestimmt nicht, weil die Ergebnisse so schlecht waren, sondern weil uns nicht gelungen ist, europäische Förderung, wie gewünscht, zu akquirieren. Und dann gab es Turbulenzen, übrigens ja nicht zum ersten Mal, bei den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen. Die meine Vorgängerin musste gehen, aus, wie ich immer noch finde, nicht nachvollziehbaren Gründen. Und dann wurden auch Leute gesucht, die im Grunde die Tradition dieser Arbeit fortsetzten. Und ich hatte nichts zu verlieren, habe mich da beworben und dann diese Stelle übernommen. Vielleicht so zum im Schnelldurchlauf.
Ja, das finde ich natürlich sehr interessant, weil vielleicht siehst du im Hintergrund das Plakat des berühmten Italo-Western Leichenpflastern seinen Weg, Il Grande Silenzio mit Jean-Louis Trintignant und Klaus Kinski, einer meiner Lieblingsfilme. Italo-Western ist auch ein Genre, dem ich sehr zugeneigt bin. Ich finde, das ist ja interessant, weil du bist ja geboren in den 60er Jahren, du bekommst sehr früh durch deinen Vater kommst du sehr früh in Kontakt mit Filmen, begründest dann selber einen Filmclub. Man kann ja sagen, in den 70er Jahren fing so dieses amerikanische Blockbuster-Kino an. Jaws geht so als erster Sommer-Blockbuster und da kam Krieg der Sterne und andere Filme, E.T. und so weiter in den 80er Jahren. Aber es gab ja auch in den 60er Jahren und das verbindet, da muss ich natürlich, wenn ich Oberhausen höre, denke ich natürlich automatisch an das sogenannte Oberhausener Manifest, weil das ist ja auch eine Filmströmung, die in den 60er Jahren in Deutschland anfängt, parallel zur Nouvelle Vague in Frankreich. Godard, Chabrol, Truffaut und dieses Oberhausener Manifest, das waren ja zum Teil Kurzfilmmacher, die dann gesagt haben, Schluss mit Opas Kino. Und das ist, glaube ich, sogar auch vorgestellt worden auf einem Oberhausener Kurzfilmfest, das damals aber noch nicht so hieß, wie das dann später hieß, als du das die Leitung übernommen hast. Ne?
Ja, also auch hier gibt es eine, wenn du so willst, biografische Dimension. Bestehend aus zwei Komponenten. Also mein Vater ist regelmäßig zu den internationalen Kurzfilmtagen gefahren, damals noch westdeutsche Kurzfilmtage.
Genau, westdeutsche Kurzfilmtage, genau.
Die sogar am Anfang auf den schrecklichen Namen Kulturfilmtage hörten in den 50er Jahren. Damals zum Zeitpunkt des Oberhausener Manifests 1962 schon westdeutsche Kurzfilmtage. Und dieses Manifest heißt zwar Oberhausener Manifest, faktisch wurde es von lauter Leuten gezeichnet, getragen, die allesamt in München lebten, bis auf eine einzige Ausnahme, in Berlin. Und denn München war damals der Mittelpunkt des Films und des Kinos in Deutschland und nicht Berlin wie heute. Und mein Vater war in der Tat, das ist auch fotografisch dokumentiert, bei der Pressekonferenz, die Alexander Kluge geleitet hat in Oberhausen, präsent in diesem kleinen Raum neben Frieda Grafe und Enno Patalas. Also das ist fotografisch dokumentiert. Also insofern auch hier gibt es eine gewissermaßen pränatale Verbindung zum Oberhausener Manifest. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, wie erwähnt, nämlich, dass meine Mutter mit mir hochschwanger mit meinem Vater im Jahr 1965 nach Oberhausen reiste. Und auch das ist fotografisch dokumentiert. Meine Mutter ist in einer riesigen Gruppe von Männern die einzige Frau, eine sehr hübsche Frau, wie ich finde, mit mir hochschwanger, während des Kirchenempfangs in Oberhausen. Denn das ist auch heute so noch so, auf vielen anderen Festivals, dass viele Institutionen Empfänge ausrichten und so auch die Kirchen. Mhm. Also das ist meine Verbindung mit Oberhausen. Also das ist mit Sicherheit auch sehr prägend gewesen.
Ich finde das auch deshalb interessant. Ich habe mich übrigens vertan, es hieß Papas Kino ist tot, war die Headline, mit der diese Leute angetreten sind. Ich finde das auch deshalb interessant, weil sich da ja schon eine gewisse neue Strömung also das hieß ja der neue deutsche Film, ne? Analog zu Nouvelle Vague oder was gab es da noch, Cinema Novo in anderen Ländern, lateinamerikanischen Ländern, weil sich da sowas herausbildet, aus denen dann sehr berühmte Regisseure wie Fassbinder oder Kluge, hast du gerade schon genannt, der vor kurzem verstorben ist, Schöndorf, Wim Wenders, so weiter hervorgegangen ist, Peter Schamoni gehört auch mit zu den Unterzeichnern, Edgar Reitz, so, die dann das sogenannte neue deutsche oder den neuen deutschen Film stark geprägt haben. Aber das war natürlich einerseits von diesem Abgrenzungsbedürfnis geprägt, gegenüber vor allem Horst Wendland und Arthur Brauner, somit als die erfolgreichsten deutschsprachigen deutschen Nachkriegsfilmproduzenten. Arthur Brauners Historie finde ich ohnehin sehr, sehr interessant. Ein Jude, 1918 geboren, der im Holocaust unzählige Verwandte verloren hat und trotzdem nach 1945 nach Deutschland zurückging und dann dort einer der erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten wurde, allerdings immer im Schatten von Horst Wendland stand. Und der aber auch schon sehr früh angefangen hat, den Holocaust und die Verstrickung der Deutschen in den Nationalsozialismus und in den Vernichtungskrieg und Massenmord zu thematisieren, da natürlich immer gnadenlos gescheitert ist, bis in die 80er Jahre. Nein, das wollte ja keiner sehen, man wollte halt eskapistisches Unterhaltungskino sehen und genau dafür standen ja Wendland und Brauner. Und dann begehren halt die jungen Wilden, in Anführungszeichen, auf, die eben Unterzeichner des Oberhauser Manifests. Ich finde, da gibt es durchaus auch ganz gute Filme, die daraus hervorgesehen sind, aber... Und das ist vielleicht ist das auch ein bisschen der Grundstock dessen, was dann später, also mit dem wir heute gerade im Kulturbetrieb konfrontiert sind. Nämlich es setzt eine Politisierung und eine Ideologisierung ein. Würdest du sagen, das sind vielleicht so die Ursprünge, also die gab es natürlich auch im Nationalsozialismus und natürlich in der DDR ganz klar, aber das war ja ohnehin sehr staat, da war der Kulturbetrieb ja ohnehin sehr, sehr staatsnah. Sehr, sehr konform und sehr, sehr staatstragend. Und im westdeutschen Nachkriegskino musste das ja nicht so sein. Und trotzdem haben sich die Leute eigentlich einem Denken angenähert, was heute absoluter Massenkonsens ist. Würdest du sagen, diese Leute haben ein bisschen die Vorarbeit geleistet? Vielleicht natürlich nicht bewusst, waren auch nicht unbedingt Antisemiten, im Gegensatz zu Jean-Luc Godard, der schon Ende der 60er schon ganz offen als Israelfeind aufgetreten ist. So war es, weil... Wim Wenders oder Kluge natürlich nie, aber trotzdem haben sie vielleicht schon ein bisschen die Vorarbeit dessen geleistet, was wir heute auf der Berlinale beispielsweise Jahr um Jahr wieder erleben. Oder würdest du sagen, nee, das ist, steht nicht in einer Tradition?
Das ist eine schwierige und große Frage und ich hoffe, dass ich mit meiner Antwort auch nur annähernd sie seriös beantworten kann. Also, es gibt in sozialen Kämpfen natürlich immer ideologische Anteile. Ja, das ist unbestreitbar. Hier denke ich, muss man allerdings zunächst einmal festhalten, dass diese Gruppe von Leuten und darüber hinaus ja auch viele, viele andere sich zunächst einmal gegen die gewissermaßen ästhetische und personelle Kontinuität des NS-Films in der deutschen Nachkriegszeit gewandt haben. Ja, das haben sie natürlich auch mit eigenen Interessen getan. Ja, letztlich ging es ja auch um Produktionsmittel beziehungsweise den Zugriff auf Produktionsmittel.
Genau.
Das finde ich legitim. Interessant ist, dass viele von diesen Personen, von diesen Filmemachern in ihrer Ästhetik zunächst einmal sich gar nicht so irrsinnig stark von dem Kino abgrenzten, das sie kritisiert haben. Also wenn man das vergleicht, die Filme um 1962 herum, dieser Leute, von dem, was damals schon in Frankreich oder an anderen Stellen in Europa oder vielleicht auch in den USA möglich war, muss man sagen, dass es doch recht konservativ aussieht. Ich glaube, wichtiger war eher die gewissermaßen die Signalwirkung dieses Manifests. Mhm. Und es ist ja nicht wie heute, wo kein Tag ohne Manifest und offenen Brief vergeht. Das war wirklich neu, zu sagen, wir erklären uns, ja, und das hatte eine unglaubliche Strahlkraft und hat dann, genau wie du sagst, ja viele Leute auch bewegt, die aus meiner unmaßgeblichen Sicht dann auch die interessanteren Filme gemacht haben. Ja, Leute wie Herzog, Leute wie Fassbinder, Leute wie Lemke. Hm. Der, übrigens, Klaus Lemke war immer ein großer Kritiker der Oberhausener Gruppe bis zum Schluss.
Deswegen finde ich Klaus Lemke und Roland Klick beispielsweise auch viel, viel interessanter als diejenigen, die eben, also die total, also die schwammen immer da mit, aber gehörten eigentlich nie richtig dazu. Also es waren immer Außenseiter. Genau. Also in jeder Hinsicht waren das immer Außenseiter und deswegen haben die auch die interessantesten Filme gemacht. Ja.
Ganz genau. Also das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort bezieht sich auf die Frage der Ideologisierung und den möglichen Folgen. Also ich habe es ja schon gestreift, dass es heute gewissermaßen eine fast epidemische Inflation gibt von offenen Briefen, Erklärungen, ob sie anonym sind, ob sie gezeichnet sind. Also es, alle wenden sich ständig gegen alles, für irgendwas. Und also es ist eine immense Zunahme solcher Erklärungen. Ich kann das auch ein bisschen an dem Umstand messen, dass wir im Jahr 2012 in Oberhausen das 50. Jubiläum des Oberhausener Manifests begangen haben. Und damals schon feststellen mussten, dass es einige, ja, also durchaus nicht irrelevante weitere Manifeste in diesem Land gab. Eins hat sogar Lemke mitverfasst, von dem wir gerade sprachen. Aber was wir heute erleben, wie gesagt, kein Tag ohne offenen Brief, das gab es nicht. Und das hat etwas zu tun mit gesellschaftlichen Entwicklungen, auf die wir wahrscheinlich noch gleich zu sprechen kommen. Und die im Grunde zu tun haben auch mit der Entwicklung des sozialen Feldes Medien. So will ich das vielleicht zunächst einmal abstrakt ausdrücken. Denn der Bereich Film, Medien ist ja auch ein Funktionssystem, gesellschaftlich gesehen, in dem es Verteilungskämpfe gibt, in dem es Aushandlungsprozesse gibt, in dem es Verdrängungen gibt, in dem es Markierungen gibt, Feindsetzungen etc. etc. Und je stärker dieses System wirtschaftlich unter Druck gerät, je mehr Leute in diesem System hoffen, auskömmlich verdienen und leben zu können, desto stärker oder heftiger werden die Auseinandersetzungen und desto mehr nehmen diese Form der Erklärung, Deklaration, Distinktion etc. zu. Also und damit kommt es dazu, wir konnten das gerade jüngst wieder an der Causa Nastassja Kinski-Wenders sehen, dass wirklich egal, welche Frage, die eigentlich möglicherweise eher Gegenstand einer rechtlichen Aushandlung sein sollte, zur Frage der Moral wird. Ja, und diese Moralisierung von Rechtsfragen ist wirklich sehr deutlich festzustellen, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, also mit dem Aufkommen der Identitätspolitik, ja, Fragen, ja, also ich will das jetzt mal noch gar nicht polemisieren, also des Wokeismus und all solchen Aspekten, die uns ja seitdem wirklich sehr stark begleiten, also die sehr stark aus dem akademischen Feld auf den kreativen Bereich, insbesondere auf den Bereich der bildenden Kunst, aber auch der Medien übergegriffen haben.
Du schreibst das auch ganz gut in deinem Artikel aus der Casablanca, aus dem ich mal kurz zitieren möchte. Da geht es jetzt konkret um den Antisemitismus. Und zwar Antisemitismus hat im Kulturbetrieb, ist ein bisschen längeres Zitat, ne? Antisemitismus hat im Kulturbetrieb materialistisch betrachtet eine ausgeprägte soziale Funktion, stärker vielleicht als anderswo. In diesem im engeren Sinne unproduktiven und staatsabhängigen Segment gedeihen das Ressentiment und eine Vielzahl von sozialen Distinktionstechniken der Inklusion und Exklusion. Die Soziologin Alexandra Schauer spricht, passend zu Shulamit Volkovs Theorie des kulturellen Codes, von einer rituellen Vergemeinschaftung. Antisemitismus im Kulturbetrieb dient der Herstellung einer ideologischen Gesinnungsgemeinschaft im Funktionssystem Kultur. Der Kulturbetrieb kann sich daher nicht selbst regulieren, weil der Verblendungszusammenhang der Ideologie gar nicht durch Erkenntnis ins Licht der Aufklärung treten kann und will. Die einzigen Mittel, um die vollkommene Ideologisierung von Kultur und Wissenschaft zu verhindern, sind, in Anführungszeichen, Ideologieunterbrecher, wie Harry Lehmann sagt, Abstinenz von Politisierung. Ja, aber da wären wir ja eigentlich theoretisch bei dem, ich will jetzt nicht unterzeichnen, das Oberhausener Manifest die Schuld daran geben, dass das dann jetzt alles 60 Jahre später so weit gekommen ist. Aber vielleicht ist es doch schon die Grundzüge dessen. Also das waren ja dezidiert politische, eher linke Filmemacher, die natürlich auch, das war ja auch eine Zeit, 68, die Aufbruchsstimme und so weiter. Und das war ja auch alles durchaus, also das hat ja auch ehrenhafte Momente, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich sehe es schon so, wenn ich mir... Also ich finde, es ist kein Zufall, dass Volker Schlöndt auf die Süddeutsche Zeitung liest. Und ich weiß nicht, wie sein Weltbild, also ich habe eine Ahnung, wie sein Israelbild aussehen könnte. Vielleicht mit Sicherheit hat er auch schon mal irgendeinen offenen Brief unterschrieben. Und ich gebe diesen Leuten durchaus eine gewisse Mitschuld an der Entwicklung, weil das sind die Grundzüge dessen, diese Politisierung des Kunst- und Kulturbetriebes haben diese Leute massiv mit vorangetrieben. So, und wie gesagt, diese Eskalation der letzten 10 Jahre, das bedingt sich natürlich nochmal weiter durch den Einfluss der Identitätspolitik, aber natürlich auch um das Gerangel also man hängt ja schlussendlich am staatlichen Tropf. Und je enger der Korridor wird, also der finanzielle Korridor wird, desto mehr treten diese Leute in den Vordergrund und fordern ein, wo ich mir denke, ja, aber mit welchem Recht denn? Ach, Herbert Achternbusch beispielsweise, da gab es 1982 eine Kontroverse um einen Film, mal wieder um irgendeinen Film, ich glaube, das Gespenst, wo der damalige CSU-Innenminister Friedrich Zimmermann gesagt hat, ja, warum sollen wir denn sowas fördern, was eh nur 1000 Leute sehen wollen? Also das hat doch keinen gesellschaftlichen Mehrwert und da kann man drüber streiten, aber man kann auch sagen, da hat Herbert Achternbusch, glaube ich nicht, dass er das aggressiv eingefordert hat, weil das ihm zusteht, sondern ich glaube, ich weiß gar nicht, wie er darauf reagiert hat, aber ich glaube, relativ cool. Heutzutage sehe ich halt das genau das Gegenteil. Also diese Leute gehen ja einfach davon aus, dass ihnen das einfach sowieso zusteht, dass sie mit staatlichen Fördergeldern, ergo Steuergeldern, zugepumpt werden. Wenn dann irgendjemand wie Joe Chiallo beispielsweise, der ehemalige Kultursenator Berlins, sagt, ja, aber dann dürft ihr halt euch nicht antisemitisch äußern, dann wird aufgeschrien und dann heißt es immer ein Eingriff in die Kunstfreiheit. Ich glaube, das hast du so ziemlich ähnlich, nur dass du bist jetzt nicht eine politische Figur, die über Fördergelder entscheidet, aber du hast sowas ziemlich ähnlich erlebt, nämlich diese aggressive Weinerlichkeit, wenn eben dann diese Leute einfach Dinge, wo die immer selbstverständlich davon ausgehen, dass ihnen das zusteht, einfach, wenn sie einen Riegel vorgeschoben kriegen oder gesagt, nee, also ja, aber nicht für so eine Scheiße und nicht für so einen aggressiven, im schlimmsten, ja, in diesem Fall halt Antisemitismus, ist ja eben das dominierende Thema leider in dem...
Also ich finde, wir sollten die Dinge jetzt nicht durchmischen. Also okay. Denn das Oberhausener Manifest reklamierte, abstrakt gesprochen, Zugang zu Produktionsmitteln. Also die Auseinandersetzung auf dem Festival in Cannes 1968, die dann zum Abbruch des Festivals führten, angeleitet von Leuten wie Godard, wie Chaprol und vielen anderen, hatten zum Hintergrund, dass Henri Langlois, der Leiter der Cinémathèque Française, abgesetzt wurde, unter fadenscheinigen Gründen, auch wenn es durchaus formal gesehen vielleicht ernstzunehmende Gründe gab. Das war so ein bisschen, was der dort gemacht hat, was die Franzosen ein Bordell nennen. Ja, also das war schon sehr stark auf ihn als Person zugeschnitten. Also diese ganzen sozialen Kämpfe, die da stattfanden und auch den Fall Achternbusch versus Innenministerium, eint, ja, der Umstand, dass hier politische Kämpfe geführt werden, ja, die aus meiner Sicht vollkommen legitim sind und auch wichtig. Ich versuche mal eine Trennschärfe mit dir herzustellen.
Ja, das war jetzt gerade eine sehr wüste Polemik.
Indem ich einen Fall heranziehe, über den ich auch publiziert habe, nämlich eine Kampagne gegen den Produzenten Martin Moskowitz im Zusammenhang mit der geplanten und dann auch durchgeführten Verleihung des Karl-Lemle-Produzentenpreises. Ja. Moskowitz kommt aus einer jüdischen Familie. Das ist, glaube ich, zum Verständnis dieses Falls auch wichtig. Und es haben sich dann 16 Verbände, das muss man sich mal vorstellen, das ist nicht gerade wenig, zusammengefunden. Ich würde sogar sagen, nicht entblödet, zu fordern, dass dieser Mann diesen Preis nicht erhält, und haben das öffentlich kundgetan. Mit dem Argument, Moskowitz habe nicht verhindert, dass auf den Filmsets von Til Schweiger es zu Übergriffen gekommen sei.
Das, ja, ich hörte davon.
Nun ist es so, dass ein Produzent nicht ein Babysitter ist, sondern ganz andere Aufgaben hat. Und zum anderen, auch hier merkt man wieder sehr stark, wie Rechtsfragen moralisiert werden. Ja, also es ist Gegenstand von juristischen Auseinandersetzungen im besten Fall, was da geschehen ist. Das kann man auch auf die Causa Kinski-Wenders übertragen. Also an diese Causa habe ich sowieso sehr, sehr viele Fragen zunächst einmal, über die wir möglicherweise eher gar nicht sprechen sollten. Aber auch hier gilt, Rechtsfragen werden zu Moralfragen. Es werden im Grunde identitätspolitische Kämpfe geführt und vor allen Dingen mit der Zielsetzung, missliebige Personen im gleichen Geschäftsfeld zu markieren, möglicherweise auch zu beschädigen. Das hat man mit Moskowitz versucht, der natürlich auch dank ökonomischer Absicherung ein ganz anderes Standing hatte, auch schon am Ende seiner Rolle bei der Konstantin stand und so weiter. Und man hat es mit mir und vielen anderen versucht. Ja. Also das ist mittlerweile ein gängiges Mittel, missliebe Konkurrenz auszuschalten oder zumindest es zu versuchen.
Was glaubst du, woher kommt das eigentlich, auch diese überbordende Moral, die halt auch nicht mehr abwartet, bis Dinge juristisch geklärt werden, sondern sich ins Recht setzt, selber qua moralischer Überlegenheit Leuten massiv zu schaden, bis hin zur Vernichtung, also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, aber eben zur sozialen Vernichtung. So, was meinst du, warum hat sich das in den letzten 10 Jahren sehr derart zugespitzt, dass es heute eigentlich gang und gäbe ist? Offene Briefe, ständige Boykottforderungen bei gleichzeitigen, also zum Beispiel die Berlinale, dieses Jahr war das, wo es gesagt wurde, ja, wir sind, wo auch mehrere Filmschaffende, ich glaube unter anderem auch Tilda Swinton, berühmt berüchtigt für ihren notorischen Antisemitismus, obwohl es eine tolle Schauspielerin ist, es tut mir auch mal leid dann irgendwie, wenn solche Leute sich dann so schrecklich äußern, aber es wurde wie mokiert, dass man entsetzt sei über das Schweigen zum Krieg in Gaza. Und ich mir denke, ihr redet doch seit 3 Jahren über nichts anderes. Also es ist doch, die ganze Zeit wird darüber geredet. Und es gab im vorherigen Jahr bei der Berlinale eine Kontroverse darum. Es wird permanent drüber gesprochen. Und das bezieht sich ja auf sämtliche Fragen, wo man weiß, also zum Beispiel diese AfD-Mitglieder, wo es, glaube ich, letztes Jahr war oder vorletztes Jahr bei der Berlinale auch, wo es einen Aufschrei gab, wieder eine Petition dagegen, du erwähnst es auch in deinem Artikel in der Casablanca. Das sind ja Leute, wo man weiß, ja, da gibt es ja nicht mal eine Kontroverse drum. Also warum ständig dieses moralisch aufgeladen, diese Hypermoralität? Warum hat sich das in den letzten Jahren, warum spitzt sich das seit 10 Jahren so dermaßen zu, während das 50 Jahre lang irgendwie keine so große Dominanz hatte. Was meinst du? Was sind die gesellschaftlichen Ursachen?
Also aus meiner Sicht gibt es zwei wesentliche Gründe. Das eine gilt ja sowieso für den gesamten Kulturbereich, auf den ungefähr das zutrifft, was Karl Marx das Lumpenproletariat genannt hat. Mhm. Also das ist ein sozialer Bereich, der ja selbst nicht wirklich produktiv ist, sondern gewissermaßen also weder Zugriff auf Produktionsmittel hat, noch sozusagen eine aktive Rolle in der Produktion spielt. Und dieser Bereich ist sowieso sehr anfällig für Ideologien. Und was hier organisiert wird, ich komme nochmal auf den Begriff, den ich sehr gut finde, von Alexandra Schauer zurück, rituelle Vergemeinschaftung, ist im Grunde Ressentiment sozial zu organisieren und ungebremst durchzuleiten als Kampfmittel. Und hier werden quasi öffentlich Volksgerichte abgehalten. Und das betrifft den zweiten Punkt der Begründung, nämlich das Aufkommen des Internets und von ja gewissermaßen Techniken um Sammlungsbewegungen zu organisieren und die im Grunde zwei soziale Auswirkungen haben, beziehungsweise organisieren. Einerseits eine Schließung nach innen, wer gehört dazu? Ja, indem ich das mit unterzeichne oder indem ich das mittrage, gebe ich zu erkennen, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin. Und gleichzeitig hat es die Funktion, Feindmarkierungen vorzunehmen und Leute tatsächlich aus dieser Gemeinschaft auszuschließen. Insofern handelt es sich aus meiner Sicht ohnehin um einen völkischen Impuls, den ich grundweg unsympathisch finde. Und man bedient sich dabei bestimmter semantischer Operationen. Ja, also wenn man mal die Prosa dieser Erklärung liest, dann wird man feststellen, dass das so ein Baukastenprinzip ist von bestimmten Elementen, die immer wieder aufgerufen werden. Ja, also Rassismus, Machtmissbrauch, ja, und alles solche Dinge. Und dass diese semantischen Operationen, wie gesagt, stellen Anschlussfähigkeit her und gleichzeitig Abgrenzung. Also Shulamit Volkov hat ja sehr früh, ich glaube schon in den 80er Jahren, diesen Begriff gebildet, der von Antisemitismus als kulturellen Code. Und insofern würde ich zum Beispiel, auch wenn sie nicht, wobei darauf müsste man näher eingehen, wenn diese Kampagne gegen Moskowitz nicht dem vordergründig antisemitisch war, so war sie doch antisemitisch organisiert. Ja. Weil sie hat sich gewissermaßen der gleichen Rhetorik bedient und auch der gleichen Form von Organisation des Ressentiments. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen, und zwar aus mehreren Gründen. Ich glaube, dass hier etwas tatsächlich demokratiegefährdend ist, wenn man Volksgerichte am Rechtsstaat vorbei organisiert und versucht im Grunde den Willen von Minderheiten gegen die Mehrheit durchzusetzen in Form von solchen Kampagnen. Und dass diese Kampagnen wirken und teilweise eine erschreckende Wirkung zeigen, kann man ja an vielen Beispielen in den letzten Jahren feststellen. Das heißt, die Willensbildung einer Minderheit soll gewissermaßen für die Mehrheit durchgesetzt werden. Und das zweite Problem ist ein ganz anderes, nämlich dass damit gleichzeitig die Angst und Schrecken verbreitet wird, ja, weil die Drohszenarien sind ja relativ massiv oder martialisch. Also mich hat gerade letzte Woche eine Bekannte angesprochen, die ihrerseits boykottiert wird. Da werden dann anonyme E-Mails verschickt zu Gästen einer Tagung, sie mögen doch bitte zurücktreten von ihrer Teilnahme etc. etc. Ja, also es wird Angst und Schrecken verbreitet und damit Regungslosigkeit, und das hat eine soziale Wirkung in diesem gesellschaftlichen Funktionssystem, Kultur oder Wissenschaft oder beiden. Ja, und jetzt komme ich auf einen entscheidenden Punkt zu sprechen und will es auch nicht zu lange machen. Das wiederum hat erhebliche Auswirkungen auf die gewissermaßen funktionslose Funktion, ich spreche jetzt gewissermaßen kantianisch, der Kunst und der Wissenschaft. Ja, ich kann Kunst nur wirklich ernsthaft betreiben. Ich kann Wissenschaft nur ernsthaft betreiben, wenn ich ideologiefrei denke und handle. Und genau das steht hier in Frage. Ja? Und das heißt, Kunst und Wissenschaft können kurz gesagt ihre Arbeit nicht mehr machen, wenn wir es zulassen, dass genau dieser Übergriff von Ideologie auf diese Funktionssysteme stattfindet. Und das ist, poppte schon in diesem Zitat auf, das du von mir aus der Casablanca entnommen hast. Da beziehe ich mich auf Harry Lehmann und den Ideologieunterbrecher. Er sagt, man braucht Ideologieunterbrecher in diesen Funktionssystemen, sonst können sie nicht mehr funktionieren, funktionslos funktionieren. Und ich denke, darüber sollte man ernsthaft nachdenken.
Das denke ich auch, aber da bin ich relativ pessimistisch, weil ich finde diesen ganzen, Kunst- und Kulturbetrieb finde ich derart antisemitisch verseucht. Und da ist Deutschland ja noch relativ harmlos, das muss man auch mal sagen. Also geh nach England oder in die USA, da sieht es ja nochmal ganz anders aus. Du hast es am eigenen Leib erfahren. Es gab natürlich auch, wie sollte es anders sein, einen offenen Brief gegen dich. Damals warst du noch Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage, weil du kurz nach dem 7. Oktober angesichts dessen des größten antisemitischen Massenmords seit dem Holocaust und den Freudenfeiern, die man auch am selben Tag noch gesehen hat auf Neuköllner Straßen. Ich erinnere nochmal an die berühmten Bilder, da wurde Baklava verteilt. Kurz danach gab es schon die ersten sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen, die regelmäßig in Ausschreitungen mit brennenden Barrikaden auf der Sonderallee gemündet sind. Und in diesem Eindruck heraus hast du aufgerufen, eine pro-israelische Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin zu besuchen. Und da muss man auch sagen, ich meine, das ist natürlich in dem Sinne einerseits staatstragend, weil wie Angela Merkel es mal formulierte 2018, es gehört halt zur Bundesrepublik dazu, zur DNA sozusagen, die Solidarität mit Israel. Wie viel die wert ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber im Prinzip ist das natürlich ein staatstragender Aufruf. Ich meine, da waren auch, glaube ich, Steinmeier und die üblichen Verdächtigen waren auch da, haben ihre Reden gehalten. So gleichzeitig ist allerdings der öffentliche Aufruf zur Solidarität mit Israel, gerade wenn man in gewissen, also im gehobenen kulturpolitischen Positionen sitzt, ist das eben nicht, also es ist halt sehr, sehr nonkonformistisch, weil man ja weiß, mit was für einem Milieu man es zu tun hat. Du hast es, ich finde jetzt auch nicht sonderlich drastisch formuliert, du hast geschrieben, zeigt der Welt, dass die Neuköllner Hamas-Freunde und Judenhasser in der Minderheit sind, kommt alle bitte. Wo ich jetzt denke, da gibt es doch gar nichts dran misszuverstehen, außer man will es bewusst missverstehen, weil man ein Ideologe ist oder weil man dir schaden will oder weil man jegliche Solidarität mit Israel ablehnt und diesen Staat vernichtet sehen will. Und was passierte? Es passierte dann eben das Erwartbare. Es gab dann eine Petition mit bis knapp 2000 Unterschriften gegen dich und es, glaube ich, wurde dann eine Absetzung gefordert oder es wurde der Boykott der Oberhausener Kurzfilmtage gefordert. Ich meine, darunter macht man es ja auch immer nicht. Es muss dann auch immer, es muss ja immer das Ganze dann boykottiert werden. So. Hast du das im Vorfeld kommen sehen? Wusstest du da, also hattest du damit gerechnet, dass das passieren könnte? So ein offener Brief inklusive Boykottforderungen und der Aufruf, dich abzusetzen und das ganze Festival zu boykottieren? Oder warst du doch eher überrascht, dass das so schnell so eskaliert ist?
Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss allerdings nochmal auf das zurückkommen, worüber wir zuvor sprachen. Denn also man kann darin ja auch sehr deutlich nochmal sehen, dass es nicht darum geht, im Sinne einer sinnerfassenden Lektüre zu verstehen, was da jemand gesagt hat oder sich darauf faktbasiert zu beziehen, sondern es geht ganz klar um Polarisierung, um Eskalation. Und wie gesagt, ich benutze diesen Begriff relativ gerne, Konformitätsdruck. Mhm. Also man hat nur die Entscheidung, ist man so oder so. Mhm. Und das führt ja genau zu diesen anti-israelischen Konventen im Kulturbereich. Ja, also dass man, da könnte ich verschiedene Beispiele nennen, also wo sich Festivals regelrecht erklärt haben. dazu. Und man kann das auch an der Einladungspolitik dann dieser Festivals oder Veranstaltungen dann deutlich erkennen. Aber zur Frage, hat man es vorausgesehen oder nicht? Also das war ja sehr relativ früh oder relativ rasch, wenn man so will, nach dem 7. Oktober. Diese Erklärung beziehungsweise dieser Aufruf unsererseits, und im Übrigen handelt es sich auch nicht um eine Formulierung von uns, sondern ein Reposting. Ein Reposting, das für diese oder zu dieser Demonstration aufrief. Es war allerdings schon zu diesem Zeitpunkt in den sozialen Medien und natürlich sowieso in Neukölln, du hast es erwähnt, also auch im physischen Raum deutlich zu erkennen, dass die Antwort auf, oder die Reaktion auf Antisemitismus nicht Empathie und Widerstand ist, sondern mehr Antisemitismus. Und das zeigt sehr, sehr gut die soziale Dynamik des Antisemitismus. Ja? Also es geht tatsächlich nur um Zerstörung. Ja, und das muss einem einfach klar sein. Also Antisemitismus ist nichts für schwache Nerven. Ganz klar. Und man konnte an der Kampagne gegen Oberhausen, das war eine der ersten überhaupt nach dem 7. Oktober, also zumindest in Deutschland, ganz klar feststellen, also worum es da ging. Also es ging, kursierte ja dann auch sehr schnell eine Liste im Internet von Veranstaltungen oder Institutionen, die man als zionistisch markiert hat. Mhm. Ja, darunter auch die Volksbühne in Berlin. Wir waren da auch drauf. Und da konnte man, sowas habe ich meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, da waren hunderte von Veranstaltungen und Institutionen gelistet und bewertet gewissermaßen. Und zwar in Schwarz und Weiß. Also der Organisationsgrad, den eine solche Bewegung haben muss, um eine solche Liste zu erstellen, ist ja schon recht erheblich. Mhm. Und das zeigt auch, dass es hier nicht irgendwie nur eine Graswurzelbewegung gibt von einigen empörten Palästinensern, sondern dass hier wirklich es sich um eine sehr ernstzunehmende Bewegung aus dem, man muss es leider sagen, linken Spektrum gibt, die, und das finde ich das Bedenkliche auch daran, die emanzipatorische Mission, die mit der Linken einmal einherging, beschädigt. Und das ist ja ein weiterer Aspekt, der uns beschäftigen sollte, dass das Emanzipatorische, das in der Linken in ihrer Geschichte eine große Rolle spielte, mittlerweile durch Identitätspolitik und durch solche Kämpfe also in einer Weise pervertiert wurde, dass man sich wirklich fragen muss, ob man sich überhaupt noch diesen Bewegungen zu angehörig fühlt.
Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich persönlich tue das schon sehr, sehr lange nicht mehr, auch schon lange vor dem 7. Oktober nicht mehr. Ja, gut, ich meine, darüber kann man natürlich streiten, inwieweit der inwiefern der Antisemitismus schon innerhalb der Linken generell angelegt ist. Ich glaube, Jan Gerber war es, der die linke Bewegung mal als die Partei, nicht im wörtlichen Sinne als Partei, sondern eben als abstraktes Mal als die Partei des Glücks bezeichnete, weil sie eben das Glücksversprechen auch konservierte und es eigentlich permanent verraten hat. Aber es gab immer wieder diese Momente des Überschießenden, wo dann doch tatsächlich sowas wie eine Glücksproduktion entstand. Aber ich finde, das ist rar gesät. Das muss man mal sagen, auch wenn man sich die Geschichte linker Bewegung in westlichen Ländern anschaut, dann bin ich eigentlich großteils froh, dass diese Leute nicht zur Macht gelangt sind. Sie sind es aber auf eine gewisse Weise doch, weil sie haben sich eben durchgesetzt in den in der Regel staatsnahen Institutionen. Und das betrifft halt vor allem halt den Kunst- und Kulturbetrieb. Auch den literarischen zum Teil, aber oder den Medienbetrieb natürlich auch sehr stark. Aber vor allem halt den Kunst- und Kulturbetrieb. Und da ist halt eben der Film, der Bereich Film leider keine Ausnahme. Genau, ansonsten, ich meine, ich hatte das auch mit Bernd Begemann vor ein paar Wochen, als der hier zu Gast war, auch der hat es gesagt, also auch Philosophen, die immer der Linken zugerechnet wurden, die bis heute auch unantastbar sind, wie Sartre. Sartre hat sich ganz offen auf übelste Massenmörder und Schlechter bezogen. Jean-Luc Godard.
Aber er hat auch einen sehr schönen Text über Antisemitismus.
Das ist richtig, das ist richtig. Das sollte man auch nicht schmälern. Ne? Das ist absolut richtig, aber das muss man dann mittlerweile. Das ist vielleicht dieses überschießende Moment, wo man sagt, okay, da hat die Linke doch auch, waren Linke auch immer in der Lage, klare und sehr kluge Gedanken zu fassen. Ich finde, Godard ist auch ein gutes Beispiel dafür, um jetzt mal wieder zum Cineasmus zurückzukehren. Jean-Luc Godard ist, finde ich, ein brillanter Filmemacher gewesen. Ich finde, es ist sehr sperrig, dann irgendwann das Spätwerk, also ab den 80er Jahren wurde es extrem anstrengend, aber ich finde gerade in den 60er Jahren, Außer Atem beispielsweise, ist einer meiner Lieblingsfilme, ein fantastischer Film, ein sehr, sehr innovativer Filmemacher. Ich finde auch die Filme, die ideologiefrei sind, wie eben Außer Atem, das kann man auch bedenkenlos schauen. Andererseits war Godard Zeit seines Lebens immer ein glühender Antizionist und hat da auch nicht sonderlich in der Berg gehalten. Da würde mich mal interessieren, kann man das trennen? Kannst du das auch trennen für dich? Also könntest du beispielsweise, gut, jetzt bist du es nicht mehr, aber du warst es ja noch bis 2025, der Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage, könntest du Leute einladen, wo du weißt, die Positionen von denen sind nicht meine, die finde ich sogar wirklich ganz, ganz schrecklich, das ist, widerspricht all meinen Vorstellungen, aber der Film beispielsweise ist ideologiefrei und ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt einfach nur als Kunstprodukt sehe, dass ich den Regisseur, die Regisseurin einlade und vielleicht sogar prämiere, oder ist das für dich No-Go?
Gut, das sind jetzt viele Aspekte. Fangen wir mal bei Godard an. Ich würde mal in Frage stellen, dass Außer Atem oder auch viele andere Filme von Godard, wie du sagst, ideologiefrei sind. Also aus meiner Sicht gibt es überhaupt keine gesellschaftliche Artikulation, die nicht auch ideologische Anteile hat. Ich würde sogar so weit gehen, den Nachweis führen zu wollen, dass Godards Antisemitismus auch korreliert, so will ich mich ausdrücken, mit seiner Ästhetik. Ja, diese Diskussion können wir jetzt nicht hier wirklich ausführen, darauf bin ich auch nicht vorbereitet, aber ich traue mir das zu, diesen Nachweis zu führen. Zur Frage einladen oder nicht. Da muss ich in einem halben Satz mal ausholen, denn Teil meines Entsetzens, meiner Verwunderung über diese Kampagne gegen mich, gegen das Festival, war ja der Umstand, dass wir viele, viele, viele Leute, die dann gegen uns in dieser Kampagne aufgetreten sind, zuvor gezeigt haben in Oberhausen. Ja. Und zwar im Sinne einer reklamierten Vielfalt. Also da ging es ja nicht um gewissermaßen Gesinnungstestate, sondern es ging ja um die Frage, ist ein solcher Film wert, auf einem Festival mit künstlerischem Anspruch gezeigt zu werden? Und einige der engagiertesten Antisemiten haben wir in der Tat relativ häufig gezeigt. Diese Leute haben dann von selbst entschieden, bei uns ihre Filme nicht mehr zeigen zu wollen. Es gibt zum Beispiel einen Filmemacher, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der schon zuvor verfügt hatte, dass seine Filme bei uns im Verleih nicht in Israel zur Aufführung gelangen dürfen. Also hier muss man wirklich trennen, ob ich einen Film vor mir habe von jemanden, dessen politische Einstellung, Lebensanschauungen ich überhaupt nicht kenne und den ich zu bewerten habe, oder ob ich jemanden einlade, beispielsweise als Referenten oder in anderer Funktion, um zu sprechen oder irgendetwas. Und da muss man ja, glaube ich, nochmal sehr, sehr deutlich unterscheiden. Und vielleicht ist es auch die Gelegenheit, im Gespräch doch nochmal ein bisschen auf den Anfang zurückzukommen und das Oberhausener Manifest. Also ich glaube, es gibt ein sehr naives Verständnis in der zeitgenössischen Kunst und auch im zeitgenössischen Film, in Teilen zumindest, was die Frage der Politisierung der Ästhetik oder der Kunst anbelangt. Ja? Walter Benjamin hat in den 30er Jahren, man muss sagen, leider nicht wissend, ahnend, möglicherweise, was er da begrifflich heraufbeschwor, gegen den Faschismus die Politisierung der Kunst reklamiert. Mhm. Das war allerdings wirklich eine andere Dimension, als im Grunde Formate des Universalismus, wie zum Beispiel Filmfestivals, darüber können wir auch tatsächlich sprechen, zu politisieren, weil dann wird Konformitätsdruck hergestellt. Also politisch wirkt gewissermaßen ein Film dadurch, dass er Sehgewohnheiten, Konventionen durchbricht. Im Grunde, Adorno würde vielleicht sagen, rigoros denkt oder wahrnimmt. Ja, die Rigorosität einer Wahrnehmung eines künstlerischen Werkes ist, was es politisch macht, nicht die erkennbare politische Deklaration.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich will aber nochmal auf einen Aspekt eingehen, weil du hast dein letztes, aktuellstes Buch, das ist glaube ich letztes Jahr erschienen, im XS Verlag aus Berlin, das heißt Objektverlust, Film in der narzisstischen Gesellschaft. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich würde dich jetzt einfach mal ganz konkret fragen, sind diese offenen Briefe und dieser permanente Drang, sich auf der moralischen, in Anführungszeichen, richtigen Seite zu positionieren, ist das Narzissmus und sind diese offenen Briefe kollektiver Narzissmus?
Also, ich muss vielleicht, oder es, ich muss ein bisschen unbeholfen antworten.
Okay.
Also, wenn man sich mal anschaut, diese Gaza-Flotte, die da organisiert wurde von einigen sehr leidenschaftlichen Antisemiten unter Führung von Greta Thunberg. Also da kann man sehr stark feststellen, dass diese ganzen Setzungen völlig auf eine Metaebene sozial verrutscht sind. Ja, also weil ganz deutlich ist, dass eine faktische, reale Unterstützung für Menschen vor Ort gar nicht geleistet werden kann und auch nicht geleistet werden soll. Es geht sozusagen um Abschöpfung von symbolischem Kapital, indem man sich selbst als Opfer versucht zu inszenieren. Und das finde ich wirklich abstoßend, muss ich wirklich sagen. Und das ist das eigentliche Problem und das halte ich in der Tat für ein sehr fortgeschrittenes Stadium von gesellschaftlichem Narzissmus. Und was ich in diesem Buch versuche aufzuzeigen, ist mit Siegfried Krakauer als gewissermaßen theoretisches Grundwasser, so will ich mich ausdrücken, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Veränderung der Gesellschaft und insbesondere auch der Freizeitgesellschaft, also von produktiven Kräften, die erhebliche Auswirkungen auf die Ästhetik hat von Filmen. Und das versuche ich seit den 70er Jahren her aufzuzeigen, ausgehend auch von Autoren, Soziologen wie Sennett oder Lasch und vielen anderen. Und dann anhand von verschiedenen Filmen seit den 70er Jahren, also beispielsweise auch Woody Allen oder andere bis in die aktuelle Gegenwart hinein zu verfolgen, insbesondere in einem Bereich von Autorenkino, den ich sehr, sehr problematisch finde, der allerdings in bestimmten Kreisen hohe Anerkennung erfährt.
Abschließend die Frage, wobei das eigentlich ein bisschen zu viel ist, vielleicht wird es die vorletzte Frage, weil mich das natürlich auch interessiert, weil ich finde, es gibt ja schon heute ganz viele Diagnosen, die mögen mal zutreffen, mal mehr, mal weniger, dass wir in einer narzisstischen Gesellschaft leben. Es gibt auch berühmte Ferndiagnosen von Politikern, beispielsweise Donald Trump wurde ja ständig, auch in seiner ersten Amtszeit schon von Leuten, die noch nie ein persönliches Wort mit ihm gewechselt haben, als Narzisst bezeichnet. Vielleicht mag das zutreffend sein. Ich finde auch, wenn man sich die heutige Gesellschaft, in der jeder per Smartphone sich eine neue Identität erschaffen kann, die so nur online existiert, ist das, glaube ich, nicht ganz falsch, dass wir in einer deutlich narzisstischeren Gesellschaft leben, weil es die eigene Produktion ist es einfacher geworden. So, also zum Beispiel Wolfgang Schmidt hat mal ein Buch darüber geschrieben, nennt es die Ideologie der Werbekörper beispielsweise, auch wenn wir uns diese ganzen Plastikgesichter angucken, die dann in Dubai leben und dort dann halt, also im Prinzip das, was Leute, im Prinzip eigentlich das, was man früher so als, ja, in der Werbung sah, nur heute wirst du halt permanent, wenn du es möchtest, wirst du damit permanent zugespammt mit Leuten, die sich selbst reproduzieren als Werbekörper, die ein Idealbild von sich vermitteln, was erstrebenswert sein soll für viele Menschen, vor allem für junge Menschen, was aber wahrscheinlich mit der eigenen Lebensrealität relativ wenig zu tun hat und die meisten schaffen es auch nicht. Das würde ich schon sagen, das würde ich als gesellschaftlichen Narzissmus bezeichnen. Ich glaube, du nennst in deinem Buch nennst du auch Filme, die das eigentlich perfekt widerspiegeln, ne? Also was wäre für dich so ein Film, der wirklich genau das, diesen gesellschaftlichen Narzissmus vereint? Gibt es sowas?
Also die Aspekte, die Entwicklungen, die du nennst, sind, wie ich finde, wunderbar benannt, analysiert in dem Buch von Josef Vogel, Kapitalismus und Ressentiment, in dem es genau um die Frage geht, welchen Einfluss das Internet und genauer gesagt die sozialen Medien auf eine bestimmte Affektökonomie haben, beziehungsweise wie eine bestimmte Affektökonomie entsteht durch diese Dynamiken. Zur Frage der Filme selbst. Es ist sehr schwierig, sozusagen an einem Film oder an einer Szene in einem Film, das nun wirklich gewissermaßen wie anhand eines Beweises darzulegen. Ich muss darauf ein bisschen abstrakter, als dir vielleicht lieb ist, antworten, weil ich denke, dass man das, was da passiert, nur verstehen kann, wenn man eine gewisse Distanz zu diesen Phänomenen bewahrt. Und ich glaube, dass es in der Tat zu tun hat auch mit der Entwicklung der emanzipatorischen Bewegungen in der Linken, ja, dass man sich nämlich von den sozialen Prozessen gelöst hat. Und das ist genau, was ich diesen Film vorwerfe, dass sie sich von den sozialen Prozessen und von der Wahrnehmung vor allen Dingen gelöst haben. Also es gibt diesen wunderbaren, diese wunderbare Referenz von Serge Danet, dem französischen Filmkritiker und Cinephil, der sich bezieht auf Fritz Lang, wo er sagt, im Grunde ist der Film etwas, ein Instrumentarium, das uns an der Hand nimmt, ja, wie ein Kind, um eine bestimmte Wahrnehmung zu ermöglichen. Und das ist das genau, was diese Art von Autorenfilmen nicht mehr leistet. Und das werfe ich ihm vor.
Okay, dann kommen wir zum Ende. Du hast jetzt auch noch einen wichtigen Termin. Ich will dich nicht weiter abhalten. Dann noch die abschließend letzte Frage. Du jetzt als Gründungsdirektor für das Haus für Filme und Medien in Stuttgart. Wie geht's da weiter für dich? Das würde mich nochmal interessieren. Also weil so ein Boykottaufruf, offene Briefe mit tausenden von Unterschriften geht ja nicht ganz spurlos an einem vorbei, auch wenn du nach fast 30 Jahren dann die Leitung des Oberhausener Kurzfilmfestivals abgibst und dich einem neuen Projekt widmest, ist das ja auch durchaus ein einschneidendes Erlebnis. Also da würde mich abschließend nochmal interessieren, wie es für dich da weitergeht, wenn du es beantworten möchtest.
Naja,
wie es auch für das Projekt dann läuft, ne? Weil ich glaube, es ist ja noch in der Planungs-, in der Gründungsphase.
Also wie bereits eingangs gesagt, also dieses Projekt ist aus meiner Sicht in diesem Land ziemlich einzigartig und ist genau das, was ich immer gefordert habe, nicht für Stuttgart, sondern generell im Grunde für größere Städte in diesem Land zu sagen, dass man für Film, Kino, Medien im Grunde einen Prozess der Historisierung durchlaufen muss, wie man das auch für andere kulturelle Praxis getan hat in diesem Land und auch für selbstverständlich ansieht. Also, dass in jedem Ort, in jeder Stadt ein Theater, ein Museum und so weiter steht. nicht für den, für das Kino, nicht für den Film, nicht für die Medien. Und das finde ich erstaunlich angesichts der Tatsache, dass Medien die bestimmenden Faktoren kulturgeschichtlich sind des 20. und 21. Jahrhunderts. Und davon wollte ich gerne Teil sein. Faktisch ist es so, dass ich hier im Wesentlichen versuche, nicht nur dieses Haus in Gang zu bringen, sondern letztlich auch eine Baubegleitung mache und versuche, die Ansprüche, die vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt sagte, einhergehen, im Raumprogramm umzusetzen. Und das ist natürlich eine ganz andere Aufgabenstellung als in Oberhausen.
Alles klar, dann, lieber Lars-Henrik Gass, danke ich dir für das Gespräch und ja, wünsche dir alles Gute für das neue Projekt. In dem Sinne, liebe Grüße.
Vielen herzlichen Dank.